Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin Moin.
Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Danke sehr, ebenso.
Frohes Fest, hoffentlich ja auch aus Holstein-Perspektive dann zumindest mit dem Rausschmeißer dieses Jahres, muss man sagen. Ein 5:1 gegen den FC Augsburg. Irgendwie irre, finde ich. Also als wenn sich alles so entladen hätte, was in den letzten Wochen gefehlt hätte, in einem Mal raus.
Ja, die Ente hat super geschmeckt, besser natürlich als es erhofft noch nach diesem Kantersieg. Und zur Ente gibt's natürlich entsprechende Soße, Bratensoße logischerweise. Jetzt übertragen auf das Spiel war das der Ketchup-Effekt, der berühmte. Ne? Ja. Also erst passiert eine ganze Zeit gar nichts, wird ordentlich durchgeschüttelt und es passiert aber nicht viel und dann kommt auf einmal alles auf einen Schlag. Und das war natürlich aus Kieler Sicht ruhmreich und groß.
Vom Ketchup-Flaschen-Effekt zum festtäglichen Fünf-Gänge-Menü.
So sieht's aus.
Könnte man sagen, den FCA schön filetiert.
Genau, genau. Das war schon gut. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu. Also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie nachträglich noch irgendwie ein bisschen rumkriddeln, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass diese 3 Tore in 7 Minuten in der ersten Halbzeit, womit dann der 0:1 Rückstand in einen 4:1 Pausenstand verwandelt worden ist, das ging dann bam, bam, basta. Und zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass natürlich Augsburg noch in der ersten Halbzeit auch noch gute Chancen hatte, 2, vielleicht sogar 3 Tore mehr zu schießen. Zweite Halbzeit dann, obwohl die natürlich nicht so spektakulär war für die Zuschauer, das war dann richtig souverän und kontrolliert. Das war richtig, das war Erstliga-like.
Dabei hätte man... war man ja schon irgendwie am Anfang wieder im falschen Film, hatte man das Gefühl. Ne? Wöchentlich grüßt das Murmeltier. Ja. Wieder ein Tor in der ersten Viertelstunde nach knapp 5 Minuten diesmal.
Ja.
Also Tabellenführung in dieser Statistik mal wieder ausgebaut. Also völlig irre. Und da, aber man muss ja auch sagen, war ja auch stark gemacht. Das war ja quasi auch die In-Game-Umsetzung meiner Idee von letzter Woche.
Mhm.
Ne? Dass man einfach den Rückstand schon quasi in Kauf nimmt und das erste Gegentor schon hinnimmt, um dann halt direkt in den Modus zu kommen. Und das hat wunderbar funktioniert.
Ja, ist wie beim Golf mit Handicap, ne?
So sieht's aus. Und da muss man natürlich dazu sagen, Augsburg auch ein bisschen gebeutelt und dann mit dieser Verletzung von Kevin Schlotterbeck da dann aus dem Tritt gekommen. Die haben dann den Schienenspieler in die Innenverteidigung gezogen und das hat überhaupt nicht funktioniert, zumindest am Anfang. Und das hat Holstein dann gnadenlos ja auch ausgenutzt zum 1:1.
Das sah sehr unsortiert aus in der Augsburger Deckung, aber stand kurz zu befürchten, auch nach dem Spiel, dass der Augsburger Trainer Torup dann auch vielleicht irgendwie zu Weihnachten seine Papiere bekommt. Das scheint aber ja nicht der Fall zu sein. Deshalb sage ich immer, egal wie so ein Ergebnis zustande kommt und die Oberkritiker sagen dann wieder, oh, Augsburg hatte jetzt einen ganz miserablen Tag, 100%ig richtig. Das spielte aber alles keine Rolle, weil endlich ist alles zusammengekommen an Matchglück, an eigenen Qualitäten, was man in die Waagschale werfen kann. Schiedsrichter waren noch nicht mal jetzt so hundertprozentig auf Kieler Seite, sonst hätte es noch ein Tor mehr gegeben von Phil Harris. Also da kann man gar nichts sagen. Nee, das war einfach ein verdienter Sieg. Ob der in der Höhe jetzt gerecht war oder das spielt jetzt ehrlich gesagt auch keine Rolle. 5:1 ist super fürs Gemüt und zeigt, wie auch Bochum es gezeigt hat am Tag darauf, dass im tiefsten Tabellenkeller noch ein Licht brennt.
Ja, Definitiv, auch wenn die Punkte weiterhin wenig sind, aber man ist nicht mehr weit weg jetzt. Im Moment scheint ja Heidenheim sich auch immer tiefer in die Krise reinzuspielen. Da sind jetzt nur noch 2 Punkte auf den goldenen Relegationsplatz. Ne?
Das muss das Ziel sein. Ne? Ja. Alles andere wäre wahrscheinlich vermessen. Ob da noch jemand nach unten in die Melange mit reinruckt, das wird das zweite Halbjahr mit den beiden Auftaktspielen der Rückrunde, also bis zum Beginn der Rückrunde im Januar, wird das zeigen. Es sind noch genug Partien, 19 Stück an der Zahl. Da kann man noch genügend Punkte einfahren oder auch endgültig alle Träume platzen lassen.
Es geht alles, ne?
Es geht alles. Aber das ist das, was wir natürlich erhofft hatten, immer wieder, und wo man zwischenzeitlich auch ein bisschen den Glauben verloren hatte, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass genau diese Konstellation, dass man auch mal wieder mit einem Achtelauge auf die Tabelle schaut und sich nicht nur an guten Leistungen und teilweise guten Leistungen oder brauchbaren Leistungen und dann nicht so guten Ergebnissen ein bisschen ärgern muss und zweifeln muss, ob die Qualität dann wirklich reicht. Also diese Frage ist schlussendlich überhaupt noch nicht beantwortet, auch durch diesen Sieg nicht, ne? Ist doch ganz klar. Aber wie gesagt, das macht Mut und Hoffnung und das war schon in allen Belangen, das war schon in Ordnung.
Ja, es ist weiterhin, wie es ja vorher war, war ja auch nicht alles abgrundtief schlecht. So ist es jetzt halt auch nicht alles rosa-rot, ne? Also bei aller Euphorie, die dadurch entsteht und die man auch zulassen muss.
Natürlich.
Weil du diese Euphorie brauchst, das haben wir ja auch am Saisonanfang gesagt. Also du brauchst einfach das, du musst dieses Gefühl haben, was bewirken zu können und dass du es auch auf den Platz bringen kannst. Für den Kopf ganz wichtig, und trotzdem ist natürlich damit jetzt noch nichts gewonnen.
Nein.
Und es ist auch in diesem hohen Sieg nicht alles gut und richtig gewesen. Das werden die analysieren, wie sie es immer tun. Natürlich jetzt mit einem deutlich besseren Gefühl, als das in den Wochen zuvor der Fall war, wo man ja immer auch manchmal das Gefühl hat, so, das klingt, sind so Durchhalteparolen, wenn man da das Positive rauszieht. Ne? Da gibt es ja auch positive Dinge, auch in diesen Spielen, die klar verloren gegangen sind oder die auch unglücklich verloren gegangen sind, wo man gedacht hat, kann doch nicht angehen. So, und jetzt findet man auch negative Dinge in so einem Spiel. Muss da weiter arbeiten, ne? Und trotzdem kann man sich ja hochziehen an den positiven Sachen jetzt, anders als das in den Wochen zuvor der Fall war. Auch einfach diese gnadenlose Effektivität endlich mal wieder gezeigt zu haben, die wir ja letzte Saison, in der Aufstiegssaison ab und zu mal hatten. Statistische Untermauerung bis zur Halbzeit, 5 Torschüsse, 4 Tore, X-Goals Wert 0,81, daraus 4 Tore gemacht, also effektiver geht nicht. Und das ist schon krass.
Ja, aber ich sag ja, das Matchglück war auch auf der Seite, ne? Maschino-Flanke auf Phil Harris zur 2:1 Führung sollte wohl ein Flachpass sein, wurde dann abgefälscht zu einer halbhohen Flanke, wo Harris reinlaufen konnte und den Ball einnicken konnte. Das 3:1 durch unseren jungen Mittelstürmer hat dann Torwart Labrovic freundlicherweise mitgeholfen, indem er den durch die Hosenträger hat fliegen lassen, aber das bleibt der alte Spruch, der 100 Jahre alt ist oder über 100 Jahre, wenn er nicht schießt, kannst du auch keine Tore machen. Ne? Also das zeigt einfach, dieser Schuss war einfach beseelt von jawohl, ich hau drauf und das Ding geht rein, wie auch immer. Und so, das ist natürlich dieses Feeling, was dann vom Rasen auf die Ränge abstrahlt irgendwo, das ist natürlich ganz, ganz elementar, dass man sich das in weiten Teilen und guten Teilen bewahrt.
Alte Wayne Gretzky-Weisheit. Ne?
Genau.
Du vergibst 100% der Schüsse, die du dir nicht nimmst.
Ja. Richtig.
So sieht's aus.
Ja.
Und auch das dritte Tor von Phil Harris, was du ja schon mal leicht gestreift hast, was ja wegen Foul dann nach VAR zurückgenommen.
Ja, habe ich nicht so ganz begriffen, aber egal.
Ich glaube, man kann es so sehen. Ja. Es ist so das, was man im Football so als Pickplay bezeichnen würde. Also ein Verteidiger durch einen Körperkontakt abseits des Balles sozusagen aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Das ist sogar auch im Football verboten, wenn das absichtlich passiert. Aber eine coole Variante, muss man sagen. Also das war ja einstudiert, genauso sollte
guter
es sein.
Block. Eigentlich ein guter Block.
Genau, guter Block gesetzt. Mhm. In dem Moment vielleicht ein bisschen zu offensichtlich, ne? Wenn man ein bisschen mehr, das ist im Football, das ist ganz witzig, wirklich die Parallele. Im Football ist das auch so, wenn der Passempfänger seine Route läuft einfach und da steht halt einer und der rennt gegen den Gegen, dann ist halt kein Foul. Das kann man natürlich auch so aussehen lassen, ne? Also wenn man einfach nur da jetzt gerade hinlaufen will.
Ja.
Vielleicht war es einfach ein bisschen zu offensichtlich, aber ich fand die Variante sehr cool.
Mhm.
Das hat Spaß gemacht, dass man da auch nochmal sieht, da wird dran gearbeitet, ne? Also im Trainerteam spielen die Standards, wo man ja auch durchaus eine Schwäche hat jetzt in der Bundesliga, fast Hinrunde, wird aber dran gearbeitet und dass sich das so auszahlt, auch wenn es jetzt nicht gegeben wurde, aber da ist Kreativität da, da ist noch Wille da, was zu entwickeln, das fand ich total cool.
Ja, den Block hatte, glaube ich, Max Gehspiel gestellt, Phil Harris dann die Bude gemacht, auf seine ureigenste Weise. Erst sah das nicht sehr geschickt aus, aber dann nickt er ihn einfach rein. Also man muss ja wirklich sagen, also Schutto, Maschino und Phil Harris, das war schon, das war schon oberes Regal, selbst in der Bundesliga, zumindest an diesem Samstag. Jetzt sind wir natürlich alle Hachino, ne?
Hachino. Hoffentlich nicht zu viel Hachi, sondern wirklich nur Hachino in dieser Jahreszeit.
Harris und Maschino jeweils Doppelpack, das ist gleich Hachino, ne?
Ja, Maschino war stark insgesamt, ne? Im Laufverhalten, dann natürlich 2 Tore, 2 Assists, das ist das, was nachher auf der Scorecard steht sozusagen. Aber über das ganze Spiel, Dreh- und Angelpunkt der Offensive, zentrales Element da.
Schnell auf einmal. Ne? Also was so, das hatte ich jetzt noch gar nicht so in den bisherigen Spielen immer mal wieder in Ansätzen, aber in dieser Konstanz, das war schon gut. Aber auch da muss man sagen, bleibt noch Luft nach oben, ne? Wie ich erfahren habe nach dem Spiel. Wenn die beiden verstehen sich sehr gut. Phil Harris sagte auch, dass er sehr, sehr gerne mit Schutto zusammenspielt im Angriff. Das kann man ja nach diesem Torerfolgen auch sehr gut nachvollziehen. Aber ich habe ihn gefragt, ob er denn auch mittlerweile dann auch schon mit Stäbchen essen kann. Ein Versuch sei also nicht so gut gelungen. Also auch, man sieht, auch da ist noch Luft nach oben.
Da muss er sich nochmal in die Essenskombo einzecken mit Maschino und Ivesic.
Ja, genau.
Die Kieler Restaurantszene unsicher machen.
Genau.
Da kann er nochmal ein bisschen üben.
Das schult ja auch die Motorik. Ja,
definitiv. Aber das war bei dem nicht gegebenen 5:1, das war ein bisschen so wie früher auf dem Bolzplatz, weißt du, wo du dich freiköpfen muss, dann Selbstvorlage. Eigentlich auch nicht erlaubt, den Ball selbst hochzulegen, um ihn da reinzumachen. Alexander Bernhardsson kann sogar auch noch das 5-1 machen, schlägt da über den Ball, auch wunderbar gespielt.
Ja.
Haut dann da drüber aus, weiß ich nicht, 7 Metern oder so vorm Tor, unglücklich. Ist an so einem Tag zu verkraften. Mhm. Wäre an anderen Tagen wahrscheinlich wieder was zum Haare raufen gewesen, wenn das dann das Tor zum Ausgleich ist oder wie auch immer. So kann man es dann verknusen. Und dann das 5-1, was dann am Ende zählte.
Exzellent.
Herrlich herausgespielt, ne? Mit One Touch, Holtby noch mit der Hacke im Strafraum, schön durchgelaufen, durchgesteckt, bis zur Grundlinie runter am Ende, mit Auge reingelegt. Also das sah richtig gut aus.
Ja, ja. Das wirklich geschlossene Mannschaftsleistung mit 2, 3 Ausreißern nach oben. Und zu den Ausreißern, obwohl er kein Tor gemacht hat oder so, zählt aber auch Armin Gigovic für mich. Der gezeigt hat, was Erfolg oder sich anbahnender Erfolg mit dem Kopf und mit den Beinen macht, wie der den Gegnern hinterhergerannt ist und nochmal den Ball wegzukretschen oder zu blocken oder sowas. Also das war schon außergewöhnlich. Und dann Alexander Bernhardsson, du hast ihn angesprochen, hat zwar die Torchance ein bisschen kläglich versiebt, aber auch er hat deutlich gezeigt, dass er Holstein besser macht, wenn er auf dem Platz steht.
Ja.
Immer mal wieder unter Bedrängnis einen ausgespielt, einen Gegner oder einen klugen Pass über 5 Meter gespielt, sodass der Spielaufbau wieder funktionieren kann. Das sind ja diese kleinen Dinge, die so elementar wichtig sind.
Ja.
Und das ist also zwei ebenfalls sehr gute. Also da wollen wir mal eine Note mit Sternchen vergeben für dieses Spiel.
Ja.
Sowohl individuell als auch ein Marco Komenda kommt rein und solange die Knochen oder der Fuß nicht geschmerzt hat oder die Kondition gehalten hat, hat er das solide wegverteidigt. Da natürlich, wie alle anderen, auch den einen oder anderen Fehler dabei, aber alles wieder weggebügelt. Finn Porat von Marius Wolf gefoult, dass es eine Art hat.
Das muss man sich auch erarbeiten.
Ja, beißt auf die Zähne und das war gar nicht, das war erstmal hatte das irgendwie so eine, fand ich, so eine Signalwirkung, die davon ausgegangen ist. Das andere ist gewesen, Wolf durfte sich auf seiner Schiene rechts nichts mehr leisten. Und das wurde eben auch sehr gut ausgespielt. Und ob das jetzt Absicht dann war oder ob sich das durch die Zufälligkeit ergeben hat, ich hoffe, das war Absicht. Maschino hat dann sehr viel gerade in der ersten Halbzeit über links gemacht. Seine Torvorlage zu Rosenbohm auch über links. Also das war schon alles in Ordnung.
Ja. wie du sagst, individuell, mannschaftstaktisch super, auch in allen Teilen des Spiels, also nicht nur jetzt individuell mannschaftstaktisch, sondern auch in allen Anforderungen. Das heißt, wir hatten technisch feines Spiel, guten Fußball, guten Kombinationsfußball, aber eben auch zum Beispiel für den Porat kämpferische Komponente, Gigovic, um viele Bälle wirklich geackert, eingesteckt, trotzdem weitergemacht. Also das war wirklich alles, was dazugehört, irgendwie mit dabei. Standards konsequent verteidigt, in der zweiten Halbzeit einfach clever verteidigt.
Ja, das fand ich auch.
Also wirklich gut gestanden, auch die richtigen, wichtigen Wege gemacht, ohne jetzt da sich groß zu verausgaben, sage ich mal in Anführungszeichen, oder zu großes Risiko zu gehen. Das sah schon sehr gut aus. Und wie gesagt, ich finde, das darf man jetzt auch gebührend abfeiern, ohne den Kontakt zur Realität zu verlieren, der da heißt, vorletzter Tabellenplatz, nach wie vor eine Punktausbeute, die unter dem zurückbleibt, was man sich vorgenommen hatte oder erhofft hatte. Dann kommt natürlich dazu, dass Bochum okay gewinnt, aber auch St. Pauli gegen Stuttgart gewinnt, wo man ja dann denkt, boah, das hätte jetzt nicht sein müssen, sozusagen. Aber der erste FC Heidenheim mit 2 Punkten ist absolut in Reichweite und das ist ja eigentlich das, was man sich bewahren wollte.
Es gibt immer Platz 16, der Relegationsplatz muss das Ziel der Träume sein. Das ist, wenn es überhaupt etwas Realistisches gibt in dieser surrealen Bundesliga-Veranstaltung in Bezug auf Holstein Kiel, hat übrigens Phil Harris auch nach dem Spiel mehrfach gesagt, dass es für ihn persönlich auch surreal ist, was da alles abläuft. Er hat ja in der vergangenen Saison noch für den FC Homburg in der Regionalliga gestürmt, also, und hatte vorher in seiner Karriere ja auch nicht gerade immer nur den Sonnenschein auf seiner Seite, ich will es mal so formulieren. Also so ist für Holstein ja insgesamt was surreal, aber das sind 2 Punkte, ne? Und da gibt es immer diesen alten Spruch, das muss immer noch so sein, dass sie das aus eigener Kraft schaffen kann. Und es gibt noch ein Rückspiel in Heidenheim für Holstein, wenn man das jetzt auf Heidenheim kaprizieren will, die Situation, da kann ich Heidenheim überholen. So, ja. Und wenn ich das in eigener Hand habe, ist das schon mal zumindest mal nicht so schlecht irgendwo, ne? Wie das jetzt in 5, 6, 7, 8 Spieltagen aussieht, weiß kein Mensch. Aber der Stand jetzt ist so und das ist gut.
Es ist ja vielleicht dahingehend gar nicht so schlecht, dass es keine echte lange Winterpause gibt, genau, wie man sie schon mal kennt bis Ende Januar, sondern dass es, wie du gesagt hast, ja, am 11. Januar dann mit dem vorletzten Hinrundenspiel weitergeht in Freiburg. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht besonders dankbar. Der Urlaub fällt kurz aus. Am Neujahrstag geht es dann schon wieder weiter mit Training. Am 6. Januar haben wir ein Testspiel bei Union Berlin dann auf dem Programm und dann ist es dann.
Ja, ich sag mal so, ich mag mir nicht vorstellen, wie man in dieser Situation, in der die Störche vor dem Augsburg-Spiel waren, mit einer weiteren Niederlage in die Winterpause oder in die kurze Weihnachtspause gegangen wäre. Jetzt, glaube ich, ist das so, dass die Spieler ihren Kurzurlaub wie auch immer genießen werden. Aber dass die auch schon wieder heiß sind, wenn es dann am 1. Januar losgeht. Jetzt haben sie vielleicht Lunte gerochen, dass sowas macht was mit Spielern, ne? Das hat man innerhalb des Spiels gesehen, haben wir eben schon gesagt, irgendwie, das läuft sich leichter, es grätscht sich leichter, es fällt leichter, die strategische Grundordnung und die Linie einzuhalten. Also, und so ist es dann auch. So, jetzt kann es auch wieder losgehen, ne? 1. Januar, jetzt wollen wir mal sehen, wo Bartels den Most holt, auch wenn Finn nicht mehr mitspielt. Ne?
Ja, ist jetzt so. Jetzt ist es, wo Bartels den Gin holt.
Ja, genau. Und was auffällig gewesen ist, dass schon vor dem Spiel, aber auch nach dem Spiel, ist die Tonalität bei Cheftrainer Marcel Rapp. Es war am Dienstag vor dem letzten Spiel, beim öffentlichen Training danach und dann in der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel, als er dann gefragt wurde, wie er die Lernkurve seiner Spieler beurteilt. Und dann hat er dazu natürlich das Obligatorische gesagt. Aber es folgte dann auch Sätze wie, wir müssen alle besser werden bei Holstein Kiel. Mit allen bezog er ausdrücklich auch das Trainerteam mit ein, indem er gesagt hat, wir müssen die Spieler noch besser machen, aber auch gesagt hat, wir müssen weniger Verletzte haben und wir müssen gute Spieler haben. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass die Zeit der Zurückhaltung und alles wird gut und auch bei ihm so ein bisschen weg ist und dass er durchaus forsch für seine Verhältnisse Appelle formuliert, ich will es mal so sagen, ohne dabei auch nur den geringsten, sich dem geringsten Verdacht auszusetzen, illoyal zu sein gegenüber, ich sag jetzt mal, der medizinischen Abteilung oder Geschäftsführer Sportkasten, wie man, aber wachrütteln und straight sein und selbstbewusst sein. Und das hat er nach dem Augsburg-Spiel auch nochmal gemacht, indem er gesagt hatte, zitierte überraschenderweise unseren Podcast in einer kleinen Runde dann und sagte, weil wir ja darauf aufmerksam gemacht hatten, dass die FC Augsburg den KSV Holstein, auf den KSV Holstein sich freut, da sagte er, das ist der Respekt, den muss man sich erarbeiten, und er fand das aber schon nicht so glücklich irgendwie, dass die Konkurrenz nicht mal die richtigen Artikel zuordnen kann oder den richtigen Artikel, und dann fing er auch an, mal ein bisschen sein Befremden zum Ausdruck zu bringen, was Schiedsrichterentscheidungen anbelangt. Denn er ist einmal wohl, so seine Darstellung, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die stimmt, einmal hat er für einen Meter die Coachingzone verlassen und hat dafür gleich gelb gesehen. Wenn das so sein sollte, ich will nicht zweifeln an der Aussage vom Trainer, dann ist das natürlich gegenüber der arrivierten Konkurrenz, also den Trainer der arrivierten Konkurrenz schon eine relative Frechheit. Und da sagt er auch, er fordert nichts Besonderes, nur Gleichbehandlung. Und das sind alles so kleine Sätze, sagt er, das hätte jetzt blöd geklungen, wenn ich das nach einer Niederlage gesagt hätte. Aber jetzt, wo wir gewonnen haben, darf ich das ja vielleicht mal sagen. Auch da wächst das Bewusstsein, hier, wir sind nicht mehr die völlig Blinden. Ne? Wir werden auch noch wieder Spiele, oder Holstein wird wieder Spiele verlieren. Keine Frage, vielleicht gibt es auch mal eine richtige Backpfeife. Ist überhaupt nicht auszuschließen und macht eigentlich auch ehrlich gesagt nicht viel. Aber wir sind hier nicht mehr die kleinen Dummbachsen, die sowieso, hier, sieht mal zu, dass ihr wieder in die zweite Liga zurückfahrt oder sowas, da seid ihr gut aufgehoben. So sieht man sich offensichtlich nicht mehr. Ja. Und das ist alles das, was so ein Erfolg in der Höhe eben auch ausmacht.
Ja, ne? Ja, der Kopf wird irgendwie klar, und gleichzeitig ist der Fokus dann wieder da, ne? Weil man sieht, was man erreichen kann. Die Brust wird ein bisschen breiter. Also ganz wichtig, das jetzt rüber zu transportieren, auch über diese kleine Pause, ne? Weil so Weihnachten jetzt ist man ja so ein bisschen runtergefahren, dann kommt Silvester, dann geht's ja Neujahr direkt wieder los. Trotzdem ist das ja so eine Phase, so eine gute Woche, wo man mal so ein bisschen wirklich auch den Emotions-Adrenalin-Pegel vielleicht ein bisschen runterschraubt, und
das ist gut.
Das ist gut, wenn man sich das Level von vorher dann relativ schnell wieder ziehen kann, ne?
Genau. Nee, ist auch gut, dass es nicht direkt weitergeht irgendwo, finde ich. Also jetzt wird sich ja dann zeigen oder so in den Punktspielen. Nur von meiner Vorstellung her ist das gut. Du hast jetzt einen Saisonhöhepunkt, was die Bundesliga anbelangt, gehabt. Einen richtigen Knaller, der auch bundesweit Beachtung gefunden hat. Auch wenn das so milde belächelt worden ist, so mit der Sensation in Kiel.
Ja, das ist ja wieder das peinliche Niederlage für Augsburg. Das ist so der Thema.
Ja,
ne?
Ja, macht nichts. Ist alles gut. Sollen sie alle so beschreiben und das auch so für richtig, also so für sich so einordnen. Alles Chico. Ne? Als Kieler Spieler und als Kieler verantwortlicher Trainerstab und was alles dazu gehört, kannst du jetzt wirklich runterfahren? Nicht komplett, dafür ist die Pause, wie du ja schon richtig gesagt hast, zu kurz. Aber du kannst einmal kurz sinnieren und du wirst mit den Hufen scharen. Und dieses mit den Hufen scharen, wenn das jetzt 2 Wochen gedauert hätte oder 2,5, normale Winterpause, sage ich jetzt mal, das wäre zu lang. Das kannst du dir kaum bewahren dann. Aber die paar Tage, ne, die genießt du jetzt schön bei der Family oder weiß der Teufel wo irgendwo, und dann wirst du spätestens ab 2. Weihnachtstag schon mal wieder auf den Kalender gucken oder auf die Uhr gucken. Mann, wann geht's wieder los? Ne? Und dann geht's auch schnell wieder los. Und das ist, ich finde diese kurze Weihnachtspause in dieser Konstellation für Holstein quasi ideal.
Ja, so endet das Jahr mit einem sehr positiven Erlebnis.
Naja, und eins muss man, das endet so, und eins muss man aber auch mal ganz klar sagen, ne? Also so diese Geschichte, Kiel entwickelt Spieler, ne? Die andere gar nicht auf dem Zettel haben oder vielleicht nicht die Fantasie haben, dass die das eventuell zu Erstliga-Wein bringen könnten, ne? Das ist ja, Narrativ wird ja häufig als Märchen dargestellt. Ne? Ich sage jetzt einfach mal nicht Narrativ, sondern wirklich Märchen. dieses Märchen scheint sich ja tatsächlich langsam irgendwie zu erfüllen. Das ist doch unfassbar. Da spielt G-Spiel letztes Jahr Sandhausen. Cheftrainer Rapp kennt ihn aus Hoffenheim, aus der Jugend noch. Spielt auf einmal zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette. Als ich das gesehen habe, nicht nur auf dem Spielberichtsbogen bei der Mannschaftsausstellung, sondern auch auf dem Feld, habe ich gedacht, das kann nicht gut gehen. Ne? Wie ist das? Wie viel Zutrauen muss man denn haben? Dann spielt der Junge das solide runter. Nicht überragend, auch Fehler dabei, aber solide runter. Wir bewegen uns auf Erstliganiveau.
Ja.
Nochmal, Phil Harris wäre nicht.
Ja, der ist natürlich jetzt der Leuchtturm, dieser.
Ja, das ne? ist, aber es ist ja auch eine Sensation. Ja. Vor allem nochmal die Art und Weise. Fußballerisch ist das ja manchmal nicht so brillant. Ich will es mal so formulieren. Sieht ja manchmal ein bisschen hölzern aus. Aber wir erinnern uns an Horst Rubesch. Ne? Da sah das auch nicht elegant aus oder so. Ne? Und dieser Mann hat eine Wucht und steht danach in der Interviewzone im Holstein-Stadion mit ganz ruhiger, bedächtiger Stimme und spricht ihm, was ich schon erwähnt hatte, von surrealen Situationen und freut sich und nicht das irgendwie Kampf an sagen oder so, der scheint also auch völlig reduziert, gut reduziert im Kopf zu sein. Also das ist ja, wie du sagst, das ist ja ein Leuchtturm. Ja. Also wenn sich das fortsetzt, ich weiß gar nicht mehr, dass auf der einen Seite ist es toll, dass man so eine Spieler entdeckt oder nicht entdeckt, aber die Fantasie entwickelt, dass es für sie weitergehen kann hier in Kiel auf ein bestimmtes Niveau. Dazu gehört natürlich auch Kollege Rosenboom, der sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat und natürlich auch, ist es das erste? Ich glaube, das ist das erste, ne?
Er hatte einen Pokal getroffen.
Einen Pokal hatte er, ja, genau. Ja. Ist ja auch egal. Also mit einer Selbstverständlichkeit, ne? In der Woche vorher noch in Gladbach ein echter Schwachpunkt. Ne? Diesmal ja. Torschütze und macht das auch fehlerbehaftet, aber wirklich solide. Also das ist ja sowohl was die Entdeckung dieser Spieler ist und die Entdeckung dafür, eine Fantasie zu entwickeln, dass sie sich auf dieses Niveau begeben können, als auch dann tatsächlich die Förderung durch den Trainerstab. Mhm. Das ist überragend. Das ist einfach überragend. Und das ist überragend, egal wie die Saison ausgeht. Das ist einfach nur überragend. Da gebührt dem Trainerstab mit der Spitze Marcel Rapp, aber auch der Bremser Alexander Hahn und wer nicht sonst dazu gehört, gebührt höchstes Lob, weil wenn man das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, der Wiederverkaufswert von den Spielern ist ja jetzt schon exorbitant für Holstein-Verhältnisse.
Ja.
Sehr gut,
ja, wirklich
sehr gut.
Ist es, und trotzdem, wir haben es ja letzte Woche gesagt, auch dieser Weg scheint halt in gewisser Weise an eine Grenze zu stoßen. Jetzt ist dieses 5-1, wo alles ineinander gegriffen hat, so klar. Mhm. Muss man halt in der Rückrunde mal abwarten, wie weit diese Entwicklungskurve noch weiter nach oben geht. Ich bin davon überzeugt, dass sie weiter nach oben geht. Die Frage ist halt, ob es reicht.
Ja, klar.
Das ist am Ende, dass man halt sagt, dieser Weg führt im Endeffekt vielleicht dazu, dass es nicht reicht am Ende. Das ist einfach mit in der Bundesliga ohne die finanziellen Mittel, die man vielleicht braucht und ohne ein gewisses Maß an fertigen Spielern irgendwie reicht es am Ende vielleicht nicht. Kann sein.
Ne? Dem will ich gar nicht widersprechen. Das weiß ja kein Mensch und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht reicht, ist natürlich immer noch immens hoch aus genannten Gründen. Nichtsdestotrotz gibt natürlich ein wenig Hoffnung, dass jetzt tatsächlich Karl Johansson mit seinem rätselhaften Reizknie hat er ja auch wieder einen Einsatz bekommen. Vielleicht stabilisiert sich die ganze Geschichte wieder. Es wird irgendwann Timo Becker zurückkommen. Es wird irgendwann Patrick Eras wieder zurückkommen. Das sind natürlich alles, Colin Kleine-Bekel muss man sehen. Es ist ja nun auch schon März, im März dieses Jahres sein Kreuzbandriss. Irgendwann müsste er ja auch mal wieder beim Training aufschlagen, mal abwarten, wann das der Fall sein wird. Das heißt also, Steven Skripski ist wieder da, Alexander Bernhardsson ist da. Jetzt hat Steven Skripski gefehlt, wegen der Folgen eines Infektes. Aber die Masse an Spielern könnte langsam wieder ansteigen, sodass der Konkurrenzkampf im Training dann auch noch größer wird, als er vielleicht ohnehin schon ist. Das erhöht eigentlich grundsätzlich die Qualität schon mal per se, was das Spiel anbelangt. Und es liegt da nicht mehr diese Komplettverantwortung auf den genannten jungen Spielern. Das heißt, wenn sie mal, was völlig normal wäre, wirklich mal für 2-3 Wochen in ein Leistungsloch fallen, das muss man einfach einkalkulieren, dann bricht deshalb nicht die Welt zusammen, sondern man kann sie auffangen, indem dann routiniertere Spieler in die Bresche springen. Man wird das alles beobachten können, aber das ist das, was einem Hoffnung gibt. Und es bleibt trotzdem dabei, diese Auftritte von den gerade von den drei genannten jungen Leuten, Nicola Remberg gehört natürlich auch dazu, habe ich ganz vergessen, keine Frage. Bei Gigovic auch jung noch und Knutzen auch noch jung, da durfte man das erwarten aufgrund ihrer bisherigen sportlichen Vita. Aber die Spieler, die ich eben genannt habe, aus den unteren Ligen gekommen, das ist schon wirklich Spitzenklasse. Egal, wie die Saison ausgeht.
Ja, und es ist ja diese Situation jetzt wirklich mit diesem Sieg am Ende und vor allen Dingen, wie man sich da präsentiert hat, ist ja das, was wir uns alle erhofft haben.
Genau.
Egal, wie dann am Ende die Ergebnisse sind.
Genau.
Natürlich, es ist mal dein Satz, den darf ich jetzt auch mal sagen, für Siege gibt es keinen Ersatz.
Schönen Gruß an Carsten Neitzel.
Genau. Aber trotzdem ist es natürlich, eigentlich mehr die Präsentation, die Musik macht sozusagen. Also auch wenn es am Ende runtergeht und dann hast du zu wenig Punkte und so, ist alles in Ordnung, aber halt nicht diese Spiele wie auf St. Pauli oder so, wo du das Gefühl
oder
hast.
Gladbach oder.
Genau. Mhm. Und da sind wir jetzt zumindest für den Moment. Dann muss man hoffen, dass das so weit wie möglich in der Rückrunde oder Restrunde dann auch der Fall sein wird. So, und dann, wie du schon gesagt hast, jetzt kann man mal runterfahren und kann das auch mal sacken lassen, weil das sind auch einfach unfassbar viele Eindrücke und gegen wen man da jetzt spielt und was man da, wie man gefordert ist und was da alles dazugehört und bundesweites mediales Brennglas, das natürlich dem VfL Bochum sei Dank noch nicht so 100% da unten drauf liegt, weil Bochum einfach noch weiter tiefer drin steckt, einfach in der ganzen Situation. Aber trotzdem auch das. Und da muss man jetzt erstmal ein paar Tage, darf man auch gerne sich das nochmal zu Gemüte führen und mal verarbeiten. Und dann darf man gleichzeitig auch nochmal erinnern an den 11. Mai und darf sich wirklich auch, wenn man dieses Jahr Revue passieren lässt, sozusagen nochmal sagen, die absolute Krönung mit dem Bundesliga-Aufstieg. Egal wie es jetzt läuft, klar, nachher, wenn es dann wieder losgeht nächstes Jahr, dann ist die Bundesliga ein Tagesgeschäft und dann musst du halt gucken, dass du da on point irgendwie da bist. Aber du darfst jetzt unter dem Weihnachtsbaum auch nochmal die Gedanken schwelgen lassen, ein halbes Jahr zurück.
Deshalb war dieser Sieg so elementar wichtig. Ich finde, Porat hat ja nach dem Spiel auch daran erinnert, dass es so ein Floh war wie im Endspurt da der Aufstiegssaison im vergangenen Frühjahr. Und dahin wird man nicht wieder kommen, diesen Floh konstant aufs Parkett zu bringen oder auf den Rasen zu bringen. Aber die Richtung ist natürlich richtig. Deshalb war dieser Sieg so für den Kopf so elementar wichtig irgendwie.
Ja. Und dann bleibt einfach dieser Tag ein sportgeschichtlicher Tag, dem Tilgen eines weißen Fleckes auf der Bundesliga-Landkarte Schleswig-Holstein in die Bundesliga zu bringen.
Oh, zum Jahresausgang auch nochmal historisch, ne? Höchster Bundesliga-Sieg ever, ne?
Richtig. Schöne Klammer da
hingehend. Ja, ja.
Also da darf man gerne nochmal dran hängen, gedanklich, weil dieses Erlebnis, das ist ja wirklich, das ging ja wirklich unter die Haut, oder wem sag ich's?
Ja. Das ist in der Tat.
Die Bilder und Videos, ich habe da auch viel auf dem Handy. Die fressen unglaublich viel Platz.
Ja.
Vor allem diese Videos, aber weiß ich nicht, scheißegal. Kann man, also natürlich nicht wegschmeißen, aber kann man ja runterziehen, um da ein bisschen Platz zu machen. Aber irgendwie tut man sich da schwer. Man will das dann doch immer noch dabei haben.
Richtig.
Um sich das vielleicht nochmal anzugucken oder rumzuzeigen oder so, was einfach fantastisch ist. Und da darf man, auch wenn man in die Vergangenheit gucken, wenn das immer ein bisschen auf dem Index steht, aber da darf man das ruhig mal machen und nochmal schauen, dass das einfach ein Riesenerfolg ist, egal wie es jetzt am Ende der Saison ausgeht. Und
was machen wir mit der Transferperiode?
Ja, das ist die nächste Frage. Das wäre dann schon wieder der Ausblick
aufs
kommende Jahr. Ja, der erste Neuzugang steht ja jetzt schon fest, wurde verkündet am Heiligen Abend, am Morgen des Heiligen Abends.
11:02
11:02 guck mal, das ist...
Pressemitteilung mit der offiziellen Bekanntgabe eines Transfers zu einem Zeitpunkt, den ich in meinen knapp 100 Jahren Holstein-Kiel-Berichterstatter noch nicht erlebt habe.
Das stimmt, das ist eher ungewöhnlich. Ja. David Setz heißt der Kollege.
David Zeck.
Zeck,
mhm.
Spitzname Zecke.
Von kann, uns dabei, jetzt, kann dabei rauskommen.
Von uns jetzt eingeführt, hiermit. Gucken wir mal, wie er nachher gerufen wird auf dem Feld. Slowene, slowenischer Nationalspieler, hat debütiert vor einem knappen Jahr gegen die USA, war Kapitän bei NK Celje, erste slowenische Liga, und auch international unterwegs. Also hat schon Champions League Quali gespielt, hat jetzt aktuell noch Conference League gespielt.
Ja, alles, was man abseits der zitierten oder angesprochenen Pressemitteilung ermitteln konnte, liest sich das eigentlich ziemlich gut. Könnte was sein. Wir können den Spieler ehrlichkeitshalber natürlich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, die Eckdaten, 24 Jahre jung, 1,90 groß, die internationale Reputation, die er in der vergangenen Saison da oder in den bisherigen Spielen dieser Saison erlangt hat, sind bestimmt nicht hinderlich, um Holstein als Soforthilfe dienen zu können. Hat sich dann verabschiedet von seinem Verein NK Celje, den Club, den ich bisher eigentlich eher nur aus dem Handball kannte. Wie sich aber jetzt herausstellt, sind die im vergangenen Sommer oder Frühjahr slowenischer Meister geworden. Das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Das stimmt. Handball ist aber RK Celje.
Ach, siehst du, guck mal. Naja, Gott. N oder R.
Ja, das ist die slowenische Sprache. Wirst du dir noch zu Gemüte führen?
Ja, mache ich. Ja, mein Schulslowenisch ist nicht mehr so also ausgeprägt.
NK ist der andere Club. RK Rukometni Club ist der Handballclub.
Ah, ja. 10 € ins Schlauscheißerschwein.
Jawohl.
Ja, aber hat sich natürlich auch nice verabschiedet aus seinem Heimatclub, dem er ja zuletzt als Kapitän angeführt hat, du hast es erwähnt. Nett verabschiedet, 19. Dezember, letztes Spiel in der Vorrunde sozusagen der Conference League, wo ja auch der erste FC Heidenheim noch im Einsatz ist, hat dann kurz vor Schluss das 3:2 gegen the New Sand aus Wales gemacht. Zum 13.
Also New
zum
Saints.
Ja,
genau.
Dieser Treffer zum 13, sein Treffer zum 13:2 entstand, bescherte dann den Einzug in die Playoffs um das Achtelfinale, in denen Celje jetzt auf Apoel Nicosia trifft. Aber das wird Zeck jetzt sicherlich auch noch interessieren und David, weil er jetzt ja statt Europapokalbühne und slowenischer erster Liga jetzt in der Bundesliga um den Klassenerhalt mit den Störchen verbissen kämpft. Langfristiger Vertrag, laut Pressemitteilung.
Was auch immer das heißt.
27, 28, wir wissen es nicht. Nachfragen waren bisher ja nicht möglich.
Ja.
Ablöse. Kolportiert wird irgendwas zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Wir wissen es nicht.
Ja.
Nachfragen, selbst wenn sie möglich gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich auch keine Antwort bekommen. Wir gehen jetzt mal irgendwas zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro aus. Der Vertrag des neuen Innenverteidigers ist bis 26 datiert gewesen. Also wird da schon eine vernünftige Ablösesumme geflossen sein, gehen wir jedenfalls mal verstärkt davon aus. Ja, und wie gesagt, Innenverteidiger, das ist die neuralgische Stelle,
ja,
von der wir immer gesprochen haben,
ja,
wo man die man schon vielleicht im Sommer hätte diese Gefahrenquelle erkennen können, hat man nicht. Jetzt ist der oft zitierte Notgroschen von Finanzminister Wolfgang Schwenke offensichtlich aktiviert worden und wir sind jetzt einfach mal optimistisch, dass David Zeck den Störchen dann auch wirklich zu mehr Stabilität in hintersten Regionen verhelfen kann.
Ja, also ganz, ganz offensichtlich die Position, auf der der größte Handlungsbedarf bestand,
mhm,
die jetzt dann dadurch hoffentlich adäquat irgendwie besetzt ist oder zumindest verstärkt ist.
Genau.
Gucken wir mal, was sonst noch so passiert. Also
erstmal sein Debüt feiert ja David Zeck am 5. Januar mutmaßlich ein Testspiel bei Union Berlin. Und sinnigerweise, hurra, hurra, feiert der Kieler Neuzugang dann auch seinen 25. Geburtstag. Also schöner geht's ja gar nicht.
Das stimmt.
Hm?
Ne? Ein guter Einstand.
Ja, in Köpenick. Wer wollte da nicht seinen 25. Geburtstag feiern? Ne? Und dann noch mit der Premiere im Störche-Trikot, wenn es denn alles läuft, wie es läuft.
Gibt Schlimmeres.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann, weiß nicht, ob dann noch jemand dazu gestoßen sein wird. Wir werden mal schauen. Wir haben Linksverteidigerpositionen auch schon mehrfach angesprochen als Achillesferse. Vielleicht, man weiß ja auch nicht, was mit Timotheus Puchacz jetzt passiert, der womöglich ja schon wieder auf dem Absprung sich wähnt.
Ja, es sind ja in den letzten Wochen da ein bisschen, ich will nicht sagen Ungereimtheiten, aber zumindest lief es da nicht hundertprozentig reibungslos, sowohl was die Performance anbelangt, als auch bestimmte Äußerungen beiderseits. However, wir werden den Fall beobachten. Sollte man sich in irgendeiner Form von Puchacz vorzeitig trennen nach nur einem halben Jahr, dann wäre natürlich noch eine neue Planstelle frei. Ob die, wenn es denn zu einer Trennung kommt, mutmaßlich wird sie dann ja verkündet am 31.12. vielleicht um 11.23 Uhr oder sowas, keine Ahnung. Dann wäre eine Planstelle frei, wie gesagt, ob durch eine Leihe oder durch einen direkten Verkauf. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht, aber nichts ist auszuschließen. Dann könnte man vielleicht noch auf der Position auch noch nachrüsten, vielleicht auch durch eine Leihe. Das wäre dann vielleicht sogar eine Möglichkeit, einen talentierten Spieler aus der zweiten Reihe der Bundesliga zu verpflichten für die Position. Tom Rothe war da ja ein wunderbares Beispiel. Vielleicht ist da noch jemand auf dem Markt, muss auch gar nicht aus Deutschland sein, kann ja auch gerne aus dem benachbarten Ausland kommen. Skandinavien haben wir schon oft genug erwähnt oder auch, wie gesagt, jetzt Slowenien. Vorher war es, im Sommer davor war es Marko Ivicic aus Serbien. Also da ist ja Holstein offensichtlich international im Scouting gut aufgestellt, was die Beobachtung dieser Spieler anbelangt. Und das dürfte es dann aber auch im Maximum gewesen sein, weil natürlich, wenn man im Sommer von Versäumnissen sprechen möchte, auch aufgrund einer wirtschaftlichen Situation, die sich möglicherweise daraus ergibt, dass man Rücklagen bilden wollte mit dem Geld, was man in der Bundesliga einnimmt, also die Mehreinnahmen als Rücklagen zurückzustellen. Früher sprach man beim FC Bayern vom Festgeldkonto, sowas vielleicht auch bei Holstein. Mit Blick auf den Stadionneubau, der ist ja terminiert, der Beginn, wenn alles optimal läuft, im dritten Quartal 2025. Und wenn dann die Tribünen eingerissen werden, sukzessive hat man natürlich auch weniger Fassungsvermögen, was die Zuschauerkapazität anbelangt. Das wäre jetzt auf einmal noch 4, 5, sag ich mal, Transfers zu tätigen, möglicherweise mit neuerlichen zusätzlichen Ablösesummen und den Kader künstlich aufzublähen. Das wäre ja konsequent inkonsequent und wäre für mich auch aus wirtschaftlichen Erwägungen, wenn man dann den grundsätzlichen Überlegungen im Sommer der Kieler Folge leisten wollte oder folgen wollte, wäre das für mich also nicht mehr nachvollziehbar. Also gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht noch auf der linken Außenverteidigerposition was gibt. Ansonsten, glaube ich, war es das dann in dieser Transferperiode. Alles andere würde mich aus genannten Gründen kolossal überraschen.
Ja, insofern geht man dann mit der Truppe, die man hat, die man eingeschworen hat oder noch weiter einschwört auf die Restrunde, muss man ja sagen. Zwei Hinrundenspiele haben wir ja dann noch. Geht man ins neue Jahr und dem Vorsatz, da dann die Sensation, wie Trainer Marcel Rapp sagt, den Klassenerhalt zu schaffen. Apropos Vorsätze, eine Frage habe ich noch. Jetzt, wir haben schon gesagt, unter der Haut der Holstein-Aufstieg bei dir am Handgelenk. Bei Klassenerhalt?
Nee. Also so eine Geschichte muss einmalig bleiben.
Zweites Datum?
Nein. So eine Geschichte muss einmalig bleiben. Und also ich bin auch nicht so ein Tattoo-Fredo irgendwo. Also das eine Ding ist jetzt völlig cool und völlig in Ordnung. Und da freue ich mich auch drauf, weil ich da immer mal wieder drauf gucke. Wann war das noch? Ach ja, 11. Mai. So. Und nein, dabei bleibt es
also
aber.
Also eine Gedächtnisstütze.
Ja, genau. Naja, es ist ja auch ein nettes Accessoire irgendwo. Ne?
Gut, haben wir das auch geklärt.
Ja.
Schade, schade.
Aber weißt du, was dieses letzte Spielwochenende vor dem Jahreswechsel noch, was haben denn Bayern München, Bayer Leverkusen, FC Arsenal und Holstein Kiel gemeinsam?
Uha.
Na, da kommst du nie drauf.
Na, erzähl.
Alle 5-1 gewonnen.
Alle 5-1 gewonnen.
Ja.
So was.
Ja, ist ein bisschen weit hergeholt jetzt, aber wir können uns da in diese Riege einreihen.
Ja.
Das ist einfach so, da kann man ja nichts gegen sagen. Na?
Nehmen wir so.
Das nehmen wir doch einfach mal so hin.
Nehmen wir so und nehmen das mit rüber. Die Euphorie, die erlaubt ist, das Zurückdenken an den Aufstieg, was absolut erlaubt ist in diesen Tagen, und gucken dann mal, wie es weitergeht. Wir machen eine Pause, eine Podcast-Pause über den Jahreswechsel sozusagen. Das heißt, am Neujahrstag sind wir dann nicht am Start. Dafür dann aber die Woche drauf, am 8. Januar, rechtzeitig vor dem ersten Pflichtspiel wieder, am 11.01. in Freiburg im Europapark-Stadion oder so.
Oder so.
Nicht im Europapark, sondern im Fußballstadion daneben. Genau, parallel zum Hallenmasters, was ja hier in Kiel dann an dem Tag das große Highlight ist, wo also Holstein dann ja wie gewohnt mit der U23 auftreten wird. Da ist dann hier die Wunderino Arena bis unter das Dach voll mit Hallenfußball. Parallel geht's draußen dann wieder in die Bundesliga. Bis dahin können wir nur noch einen guten Rutsch wünschen.
Da schließe ich mich doch mal an.
Schön gesund bleiben natürlich und ansonsten gerne nochmal abstimmen bei der Wahl zu Kielsportler des Jahres, die jetzt schon ein paar Tage läuft. Da sind ja auch zwei Störche nominiert. Und dann hören wir uns am 8.1. wieder, wenn es dann mit Freiburg wieder losgeht.
Ich schare mit den Hufen.
Oha.
Mhm.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Ihr da draußen, macht das gut, guten Rutsch und bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.